17. Kapitel. Ingrediente raro. Seltene Zutat. Wir sahen uns um. Aus welcher Richtung war der Ausruf gekommen? Ich erblickte eine Eule, die auf einem der Dächer saß und zu uns herabschaute.
Mir folgen!
Ertönte es erneut, als der Vogel seinen Schnabel öffnete. Ich bestätigte die Aufforderung des Vogels und machte meine Freunde auf ihn aufmerksam. Gleich darauf breitete die Eule ihre Flügel aus und flog los in Richtung Norden, auf den Waldrand zu. Ich folgte dem Tier eilig, während meine Gefährten noch zögerten. Der Vogel landete auf einem der Bäume des Waldes und schien uns zu erwarten, woraufhin ich meine Schritte verlangsamte. Dies hatten meine Freunde bereits vorher von mir verlangt, da ich zu sehr auffiel. Ihre erste Scheu war nun auch überwunden, weshalb sie zu mir stießen, um der Eule zu folgen. Bedeutete uns das Tier. Welch interessanter Name für dieses Wesen, der zudem überraschend passend für unsere Situation war. Die Information, dass das weise Mütterchen erkrankt war, beunruhigte uns jedoch. Ungewiss, was uns erwarten würde, begaben wir uns in den Wald. Es begann zu nieseln und wir waren angespannt. Kiranos spannte sogar seine Armbrust, während er aufmerksam durch den Forst schritt. Ich trank einen der Astraltränke, um vorbereitet und handlungsfähig zu sein. Es begann zu donnern. Das Wetter verschlechterte sich zusehends. Nach einigen Momenten begann es sogar zu hageln, weshalb wir unsere Schritte beschleunigten. Wir steuerten auf einen steilen Felsen zu, dessen Flanke für Rohal kein Problem darstellte. Jedoch lag es an uns, einen alternativen Weg hinaufzufinden, was uns auch schnell gelang. Eine Seite der Erhöhung war flach genug, um daran emporzukraxeln. Kaum hatten wir das Hindernis überwunden, erblickten wir unser Ziel. Eine hölzerne, im Hagel und dem Blitzgewitter schaurig anzusehende Hütte. Sie wirkte verlassen. Kein Licht drang aus der leicht geöffneten Türe hinaus. Kein Rauch stieg aus dem Kamin empor. Wir traten näher an das Bauwerk heran, unter dessen Traufe Faruk seine Laterne entzündete. Rohal jagte uns allen einen Schrecken ein, als er mit Schwung im Sturzflug durch den schmalen Spalt der Eingangstüre donnerte. Gleich darauf ertönte ein stöhnendes Geräusch. Ich konnte nicht länger warten und war in Begriff, die Türe zu öffnen, da riss mich Kiranos unsanft zurück.
Reiß dich zusammen, du Narr! Wir wissen nicht, was uns erwartet!
Fuhr er mich an. Mit einer derartigen Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Iskir rief in die Dunkelheit. Als Antwort erhielten wir nur ein undeutliches Brabbeln, weshalb der Torwaler mit seiner Axt in der Hand die Tür öffnete. Kiranos war es jedoch, der die Karte als erster betrat. Mit seiner guten Sicht in der Dunkelheit vermochte er potenzielle Gefahren besser auszumachen. Durch die Öffnung sahen wir auf einem Lager eine alte Frau mit langen, strähnigen Haaren und eingefallenem Gesicht liegen. Sie war mager und wirkte ausgehungert. Wie von Krämpfen geplagt, warf sich die Hexe auf ihrer Schlafstatt wild umher und war kaum in der Lage, etwas anderes zu vollbringen. Der Raum war kalt und es hatte schon lange kein Feuer mehr in dem Kamin gebrannt. »Yala, du Verräterin! Satuaria wird dich strafen!« schrie sie aus, während sie sich kurz aufrichtete. Gleich darauf zitterte ihr Körper wieder und die Krämpfe suchten ihren Leib wieder heim. Die bösartige Strega Sintelfink hatte hier also auch ihre Spuren hinterlassen. Wir betraten nun alle das Haus, um uns unsere potenzielle Informationsquelle näher anzusehen.
Jana! Stirbt!
Krächzte Rohal, der nahe seiner Vertrauten saß. Faruk trat an die Hexe heran und versuchte auf irgendeine Art und Weise zu helfen, was beinahe unmöglich war. Das alte Mütterchen wurde von derart heftigen Schmerzen und Krämpfen geplagt, dass eine Untersuchung nicht gelingen würde. Der Aranier fühlte dennoch an der Stirn der Geplagten, sobald es ihm möglich war. Bei der Herrin der Morgenröte bat er darum, dass sie sich etwas beruhige und mit uns spreche. Für den Bruchteil eines Augenblickes beruhigte sich der gepeinigte Körper, nur um gleich darauf wieder wild herumzuzucken. Ich machte mich daran, den Kamin zu entfachen. Vielleicht würde ein wärmendes Feuer helfen, während Iskir nun versuchte, die Hexe festzuhalten. Die Symptome von Jana schienen ihren Ursprung in einer Art Beherrschungsmagie zu haben. Ich kenne mich nicht ausreichend mit der Magie von Hexen aus, doch der fluchende Ausruf vorhin machte mir klar, dass ein Zauber auf dem sich windenden Mütterchen lag. Indes musste es ein mächtiger Spruch gewesen sein, denn in dem Kamin war kein Zeichen von einem Feuer zu sehen. Jegliche Asche war hinfort geweht worden. Die Wirkungsdauer war beachtlich, was mich leider das Schlimmste vermuten ließ. Iskir riss mich aus meinen Gedanken. Er hatte etwas entdeckt. Jana hielt einen Pergamentzettel in ihrer verkrampften Hand, den der Torwaler mit kräftigem Griff entriss. Es handelte sich um die Seite eines Buches, welche aus eben diesem entfernt worden war.
Die Meer vom Zauberstein. Der Abschnitt berichtet von dem Mythos, das sich an verschiedenen Stellen des Koschgebirges seit legendären Zeiten insgesamt 3 sogenannte Zaubersteine befänden, über die ein Menschenkind mit guten Absichten jeweils einmal in seinem Leben die Hilfe eines Einhorns erbitten könne. Dieses Einhorn sei nämlich der Hüter eines Feenquells, dessen Wasser einen Menschen von allen Wunden, Krankheiten, Giften und Flüchen heilen könne. Der Text berichtet weiter, dass ein solcher Zauberstein die Gestalt eines mannshohen Obelisken besäße. Profanere Gemüter sprechen auch von einem Hinkelstein, welcher bedeutsame Bilder und Motive aufweise und überdies feenhaften Ursprungs sei. Um jenes Einhorn aber rufen zu können, sind einige Bedingungen zu erfüllen, die an dieser Stelle wortgetreu wiedergegeben sein sollen. Es bedarf eines herzhaften Lachens eines rechtschaffenden Menschenkindes, des Blütenkranzes einer frisch verliebten Braut, 7 Tropfen Morgentau und eines in das silberne Licht des Mardermals getauchten Bergkristalls. Diese Dinge müssen den Stein berühren, während das Lachen erschallt.
Wir schwiegen einen Augenblick in Anbetracht der Bedeutung dieses Schreibens. Wenn wir Jana retten wollten, mussten wir uns sputen und hatten nur eine Möglichkeit, dies zu tun. Kiranos versuchte dennoch der Verkrampften einen Heiltrank einzuflößen, was uns für einige Momente die Gelegenheit gab, mit Jana zu sprechen.
Nur wenige Augenblicke, nachdem der Trank ihre Kehle benetzt hatte, trat eine sichtbare Besserung bei Jana ein. Die verkrampften Glieder entspannten sich. Der Atem wurde ruhiger. Und kurz darauf schlug sie gar mühsam die Augen auf und blickte uns an. Sie dankte mir für das lebensspendende Elixier, aber den Todesfluch, den die verderbte Jala auf sie gelegt hat, könne es nur für einige Augenblicke zurückdringen. Allein das Wasser des Feenquells könne sie noch retten, und sie versprach uns allen Beistand, dessen sie mächtig sei, wenn wir ihr hülfen. Sie versicherte, jedes Wort der Sage sei wahr, denn sie habe vor Jahren das Ritual schon einmal zelebriert und das Wasser des Quells getrunken, leichtfertig, wie sie sich selber schalt. Sie hatte, als sie den Fluch auf sich fühlte, bereits die benötigten Ingredienzien gesammelt. Allein das Schwierigste von allem, der Brautkranz, fehle ihr noch. Ein ungläubiger Schimmer der Hoffnung lief über ihr ausgezehrtes Gesicht, als Faruk von der an diesem Abend bevorstehenden Hochzeit berichtete. Zugleich aber warnte sie uns, der Blütenkranz werde nach alter Tradition nach der Trauung verbrannt. Und es werde schwierig und, wie sie aus eigener leidvoller Erfahrung wusste, gar gefährlich werden, ihn an sich zu bringen. Niemand im Dorf werde freiwillig helfen, wie auch niemand zugeben würde, überhaupt mit ihr zu verkehren, obgleich ihre Hilfe gerne und immer wieder heimlich in Anspruch genommen wurde. Während der heimtückische Fluch sich schon wieder über Jana zu legen begann, berieten wir über den besten Weg, an den Brautkranz zu kommen.
Das weise Mütterchen war Opfer des Fluches geworden, da sie Jalas Turm entdeckt hatte. Das Versteck, von dem aus sie ihre heimtückischen Pläne in die Tat umsetzen wollte. Sollten wir die gequälte Hexe von dem Zauber befreien können, würde sie uns den Weg zu diesem Turm beschreiben. Eine vertrackte Situation. Zwar war der Brautkranz die einzige Ingredienz, die noch fehlte, doch wie sollten wir an ihn gelangen? Faruk überlegte, einen zweiten anzufertigen, um den für das Ritual Nötige zu ersetzen. Es war auch eine Überlegung, den Kranz zu stehlen, was wir jedoch um jeden Preis verhindern wollten. Kiranos schlug vor, dass er sich eine Geschichte ausdenke, mittels der er an das Objekt der Begierde käme. Er war der Meinung, dass eine offene Herangehensweise die beste war. Von Heimlichkeit und Raub wollte er nichts wissen. Eine List war das Mittel seiner Wahl. Wir überlegten auch, ob wir den Brautkranz bekämen, wenn wir versuchen würden, ihn den Brautleuten abzukaufen. Die Frage war nur, wie viel war ihnen das Brechen von Traditionen wert? Es musste für das Ritual auch noch der Bergkristall der Hexe in Mondlicht getaucht werden. Faruk deutete geheimnisvoll an, dass er Mittel hätte, dies zu bewerkstelligen. Er verwies auf seinen alten Talisman, der wohl in der Lage war, das Licht Madas leuchten zu lassen. Höchst interessant. Notiz: Dies war der Auftakt einer weiteren Besonderheit meines Freundes. Zwar setzten sich die Bruchstücke nur langsam zusammen, doch das fertige Bild Faruks nahm Gestalt an. Es war der knappen Zeit zu verdanken, dass wir nicht weiter nachhaken konnten. So seltsam viele Ereignisse um Faruk waren, so glücklich oder geschickt gewählt waren die Situationen, in denen sie auftraten. Notiz. Nun, da ich diese Zeilen verfasse, muss ich an das Seil denken, welches im Kampf gegen den Ulchuchu einen entscheidenden Vorteil gebracht hatte. War es eine Art Dilettantenmagie, derer Faruk sich bedienen konnte? Wenn ja, so war es eine mächtige Kraft. Oder steckte etwas anderes dahinter? Der Nachmittag kehrte sich stetig dem Abend zu. Das Unwetter hatte an Kraft verloren und es fielen nur noch wenige Tropfen vom Dachfirst herab, bis es schließlich vollends verebbte. Wir beschlossen zunächst, Kiranos Weg zu folgen, bevor unredliche Mittel eingesetzt werden würden. Iskir packte die bereits von der Hexe gesammelten Zutaten ein. So begaben wir uns zurück nach Dunkelhain, gefolgt von Rohal, der Eule. Schon von Weitem konnten wir erkennen, dass die Hochzeitsfeier mit etwas Verspätung durch das Unwetter begonnen hatte. Vor dem Tempel der Travia hatte sich die Dorfgemeinschaft Dunkelhains versammelt und blickte gebannt ins Innere des Gotteshauses. Einige wenige arbeiteten an dem aufgeschichteten Feuer, welches durch den Regenguss nass geworden war. Sie bemühten sich, noch rechtzeitig ein trockenes zu errichten. Auch die Tische und Bänke wurden gewischt und für die Feier bereit gemacht. Während Faruk seine gekauften Bänder aus dem Rucksack kramte, lenkte Kiranos seine Schritte gezielt auf den etwas abseits stehenden Schmied Rugosch zu. Dieser wirkte nicht sonderlich interessiert an der Zeremonie, vielmehr war er aus Respekt anwesend, wie ich vermutete. Bei seinem Zwergenbruder angekommen, redete er auf Rugolan mit ihm, der Sprache der Zwerge. Während diese sich unterhielten, begab ich mich zum Feuerplatz. Sofort wurde ich skeptisch beäugt und auch angesprochen, ob ich ein Gast der Feierlichkeit wäre. Ich gab vor, mehr über die örtlichen Besonderheiten erfahren zu wollen, was das Feiern einer Hochzeit anbelangte. Viel heucheln musste ich hier nicht, da ich in der Tat interessiert an den Gepflogenheiten anderer Kulturkreise war. Immerhin wusste man hier ein gutes Fest zu feiern, wie ich es aus dem lieblichen Felde kannte. Zu meinem Bedauern kam erneut zur Sprache, dass ich als Magus ein nicht besonders gern gesehener Gast auf einer Trauung sei. Erst jetzt erkannte ich, dass diese Tradition, wie der Serr, mit dem ich sprach, es nannte, ebenfalls ein Relikt längst vergessener Zeiten war. Oder vielmehr ein Kind der Ereignisse von damals. So präsent der tyrannische Magier Algorthon noch in Geschichten und Warnungen war, so gegenwärtig war vielleicht die Angst vor allen magisch Begabten. Es stellte sich im Verlaufe des etwas distanzierten Gespräches heraus, dass nur Elfen noch schlimmer seien als Magier. Sie genossen den Ruf, mittels bezirzender Magie Frauenwillen schwach zu machen und anschließend zu rauben. Doch neben dem abergläubischen Gerede erfuhr ich durchaus Hilfreiches. Der Kranz würde um Mitternacht ins Feuer geworfen werden. Wir hatten also noch etwas Zeit, um diesen zu erlangen. Vielleicht würde sich noch die ein oder andere Gelegenheit bieten. Ich hatte mich gerade verabschiedet, da brach großer Jubel am Tempel aus und Hüte wurden in die Luft geschleudert. Wie es schien, war die Trauung erfolgreich beendet worden. In diesem Moment würde der Kranz ewig der Kranz einer Braut sein. Denn nun war der göttliche Ehebund besiegelt. Zur Feier des Tages trank ich den letzten Astraltrank der Serra von Atal, denn ungewiss, was kommen würde, wollte ich handlungsfähig bleiben. So wie unser bisheriges Abenteuer verlaufen war, würde ich es mir nicht erlauben können, meine Freunde ohne die Gabe Mardas zu begleiten. Meine Unterstützung musste gesichert sein. In der Menschentraube vor dem Tempel wurde eine Gasse gebildet, die den Blick auf das Brautpaar freigab. Blütenblätter wurden durch die Luft geworfen, als die Verliebten durch die Passage schritten. Auch blau-weiße Bänder wie Faruk, welche erworben hatte, wurden hervorgeholt. Diese wurden nun vor das Brautpaar gespannt. Während sich das Paar durch das Spalier bewegte, musste der Bräutigam mittels des großen Hirtenstabes, den er in Händen hielt, diese Bänder aufwickeln, was ihm gut gelang. Einige der Ortsansässigen machten sich nun daran, die Brautleute zu umwickeln. Immer mehr der Anwesenden beteiligten sich daran, so dass bald ein Gedränge entstand, in dem Faruk und Iskir stetig näher an die Verliebten herankamen. Meine beiden Freunde waren ebenfalls mit bunten Bändern ausgestattet, und Faruk stieß einen lauten Jubelruf aus, was ihm Anerkennung und einige beherzte Schulterklopfe einbrachte. Bald entstand eine Prozession, in der alle hinter den frisch Vermählten hergingen, die auf den Festplatz zusteuerten und weiterhin versuchten, die Bänder um den Stab zu wickeln. Unter Gelächter und Freudenrufen wurden die Bänder nun losgelassen, um es dem Paar leichter zu machen, ihre Aufgabe zu erfüllen. In diesem Moment verrutschte der Brautkranz etwas, und für den Bruchteil eines Augenblickes dachte ich, Faruk würde seine Hand nach ihm ausstrecken. Doch dann ließ auch er sein Band los und beteiligte sich am freudigen Geschehen. Mit etwas Abstand beobachtete ich die Feier und begab mich ebenfalls in Richtung des Dorfplatzes. Als sich Kiranos dem Zug in den Weg stellte und auf ein Knie sank.
Aus dem Diarium des Kiranos, Sohn des Meleirosh, Feinmechanikus aus Morolosh in den Ambosbergen. Es war an der Zeit, meinen gefassten Plan in die Tat umzusetzen, und so stellte ich mich der Prozession in den Weg, sank auf ein Knie und neigte den Kopf in ehrerbietigem Gruß. Irritiert stoppten die Brautleute ihre Schritte, ich aber erhob die Stimme, pries die glückliche Verbindung unter allerlei frommen Wünschen und begann dann, meine höchst eigene Mär zu spinnen. Ich berichtete davon, dass bei uns Angroshim die Frauen rar und darum hart umworben sind, weshalb ich seit Jahren auf großer Fahrt sei, um allerlei Schätze und Geschenke für meine Angebetete zu sammeln, auf dass ich ihr Herz gewinnen könne. Meine Reise nähere sich nun der Heimat und somit ihrem Ende, und ich könne mein Glück kaum fassen, hier nun Zeuge dieser gesegneten Verbindung zu sein, denn sie gäbe mir Gelegenheit, um ein ganz besonders wertvolles Stück zu bitten, denn was sei ein besseres Geschenk und ein besseres Omen für eine Hochzeit als der Blumenkranz einer Braut, die ihr Glück schon gefunden hat. In der Aufregung des Augenblicks machte ich viele Worte, die mir teils schon wieder entfallen sind. Jedenfalls hatte aber diese Flunkerei den erhofften Effekt, denn trotzdem die Tradition gebot, den Brautkranz zum Schutz vor allerlei Unheil zu verbrennen, lehnten sie mein Ansinnen nicht rundheraus ab, zauderten aber auch, mit altem Brauch zu brechen. Ich ging darob so weit, Angrosch in meine Lüge hineinzuziehen, indem ich behauptete, ein Geschenk an einen Angroshim wäre letztlich immer ein Opfer an den Herrn der Flammen, da alles Zwergische irgendwann zurück ins Feuer ginge. Wie von mir erwartet, fragten sie Roglom nach der Wahrheit meiner Worte, die er glücklicherweise nach kurzem Zögern bestätigte. All dies reichte jedoch nicht, sie vollends zu überzeugen, und so holte ich zwei Goldstücke hervor, um das in Frage stehende Glück des Paares damit zu begründen. Dies gab nun endlich den Ausschlag, denn beim Anblick der Münzen zischte die Brautmutter sehr vernehmlich, sie sollten die Tradition fahren lassen. Jedwedes Unheil lasse sich gewisslich auch auf andere Art verhüten. So stimmten die Brautleute zu, worauf ich jedem ein Goldstück überreichte. Nun ihrerseits von Freude nahezu überwältigt, dankten sie für meine Großzügigkeit und luden mich mit meinen Gefährten ein, an der Feier teilzunehmen, wo sie gar den ersten Humpen mit mir anstoßen wollten.
Bei der Einladung, die die Brautmutter aussprach, kam ich nicht umhin, ihren auffällig skeptischen Blick zu bemerken, der eindeutig mir gewidmet war. So viel Glück die Brautleute in diesem Moment auch erfahren hatten, so misstrauisch waren sie weiterhin mir gegenüber. Ich wollte mich den Rest des Festes eher bedeckt halten. Dennoch ließ ich es mir nicht nehmen, Kiranos meinen Respekt auszudrücken, wie er an die Zutat für das Ritual gelangt war. Bravo! Welch vorzügliche Vorstellung er abgeliefert hatte, ganz im Sinne der horasischen Art, eine solche Situation galant zu lösen. Sobald es die Höflichkeit gebot, verabschiedeten wir uns von dem Fest. Kiranos wurde sehr freudig und mit den besten Wünschen entlassen. Es wurde bereits dunkel, als wir zum Waldrand zurückkehrten und Rohal erblickten. Der Vogel mahnte uns zur Eile, da es Jana ohne das Heilmittel nicht mehr lange aushalten würde. So folgten wir ihm durch den Wald, jedoch nicht in die Richtung, in der die Hexenhütte lag, sondern in eine andere, wo wir den Zauberstein vermuteten.